Mordsache, der True Crime Podcast mit Hintergrundwissen aus der Branche von und mit Funker. Moin, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mordsache. Heute ist der 22.10.2022. Ich habe mir neues Equipment gegönnt, zwei Ansteckmikrofone, die drahtlos arbeiten. Ich hoffe, die Qualität ist okay. Ich arbeite noch weiter dran, auch an meiner Semi-Professionalität, indem ich anders schneide, weniger schneide. Aber auch da brauche ich Rückmeldungen. Vielleicht kann auch jemand helfen bei der Technik, beim Schneiden und bei anderen Dingen rund um den Podcast. Da freue ich mich über Rückmeldungen unter info@mord-s-sache.de oder unter Instagram und Twitter unter Mordsache. In dieser Folge stellen Jenny und ich einen Polizeieinsatz dar, der am Rande in der Vorbereitung des Spiels St. Pauli gegen den HSV am letzten Freitag stattgefunden hat und auch gefilmt wurde. Soweit genug der Vorrede, fangen wir einfach an. Ja, ich habe es ja schon angekündigt, die liebe Jenny ist wieder mit an Bord und wird ihre deutliche Meinung zu diesem Polizeieinsatz sagen und vielleicht ein bisschen mit mir diskutieren können. Ja, Jenny, wir haben auch am Küchentisch wieder diskutiert über diese ganze Sache und auch sehr ambivalent, vielleicht auch ein bisschen emotionaler insgesamt. Vielleicht fängst du einfach an und sagst mal was, wie du das Ganze wahrgenommen hast.
Erstmal sage ich Hallo, liebe Leute da draußen. Ob ich heute so die liebe Jenny bin, das sei mal dahingestellt. Ich glaube es eher nicht. Ich habe da eine ganz klare Meinung. Vorweg möchte ich auch ein paar Worte loswerden. Es geht ja um diesen Einsatz bei dem Spiel HSV gegen St. Pauli auf St. Pauli. Also ich möchte eins ganz klarstellen, ich bin absolut gegen Gewalt, ich bin absolut gegen die Hooligans. Das hat da nichts verloren, auch diese ganze Pyro-Scheiße und so weiter und so fort hat nichts mit Fußball zu tun. Und wenn sich irgendwelche Idioten kloppen wollen, das sage ich jedes Mal, Funker runzelt dann schon immer die Stirn oder verdreht genervt die Augen, dann sollen die doch auf irgendeinen Sportplatz gehen, auf irgendeine Wiese, wo kein Mensch ist, und sollen sich da die Schädel einschlagen. Ich bin absolut dagegen. Was sich aber da abgespielt hat, naja, da reden wir ja gleich drüber.
Also ihr merkt, die ganze Geschichte ist so ein bisschen emotionaler aufgeladen, was ja völlig okay ist. Nochmal zu uns hier zu Hause. Ich habe drei St. Pauli-Fans, so kann ich das sagen, die auf der einen Seite sitzen, also nicht auf der einen Seite der Diskussion heute, sondern mit ihrem Fantum, was völlig okay ist. Und auch Insignien haben wir hier massig.
Also Poster, Uhren, Fußmatten, Bettwäsche, Handtücher, Bademäntel, wir haben alles.
Fahnen, Kennzeichenhalter vorn und hinten, haben wir alles?
Wir?
Ja. Ich bin eher Fußballfan mit einer Affinität zum HSV. So Fantum würde ich das nicht nennen. Bin halt Fußballfan, so ein bisschen Purist. Aber ich habe mal als Lothar Butcher beim HSV gekickt. Deswegen fühle ich mich da eher hingezogen. Aber ich freue mich, wenn Pauli gegen den HSV gewinnt, weil sie besser gespielt haben. Es gibt wenige Mannschaften, die ich nicht so gerne mag. Ich möchte, dass der Bessere gewinnt. Und ich möchte eigentlich tollen Fußball sehen. So sind wir, glaube ich, so kann man das sagen, sind wir gestrickt, ne? Vielleicht.
Naja, also du bist so gestrickt. Wir sind da ein bisschen anders gestrickt und das mag ich jetzt hier nicht raushauen. Wenn der HSV spielt, meine Parolen, die ich immer raushaue, die muss ich hier nicht zum Besten geben.
Ja, aber ihr habt euch ja schon gemäßigt. Also wenn ich HSV gucke und die schlecht spielen.
Du musst es meistens alleine gucken.
Ja, ja, obwohl ich habe ja einen Mitgucker, habe ich ja ganz oft bei den Spielen und aber diese Häme, die ist nicht mehr. Die war am Anfang da, wenn der HSV mal schlecht gespielt hat und verloren hat.
Die ist immer noch da. Wir vertuschen es nur ein bisschen.
Genau.
Um Streit zu vermeiden.
Genau, die ist nicht mehr so oft. Nein, das ist aber okay. So insgesamt, Fußball bewegt ja auch Emotionen. Und auch als Fußballtrainer oder Spieler bin ich eher nicht so der laute Typ. Ich versuche, das gelingt natürlich nicht immer, Vereinsbrille und so, den Fairness-Gedanken hochzuhalten. Das heißt nicht, dass die anderen 75% hier unfair sind. Aber anders als ich.
Naja, die anderen 75% sind oft nicht unfair. Manchmal sind sie unfair. Es ist einfach so, St. Pauli ist unser Verein, das ist mein Herzblut, die Kinder sehen das genauso und da geht nichts drüber und da kommt schon gar nicht irgendwie so ein blöder HSV daher.
Genau. So, das können wir so stehen lassen, glaube ich. Das zeigt so ein bisschen so ein Bild.
So, es ist, wie es ist. Ihr wisst jetzt, wie es bei uns zu Hause abläuft, was HSV und St. Pauli betrifft. Ich möchte nochmal betonen, dass wir absolute Gegner und Gegnerinnen von Gewalt sind und das überhaupt nicht gut heißen, wenn irgendwelche C-Hools oder sonst wer da komplett ausrasten, ob vorm Stadion oder im Stadion, das geht gar nicht. Das ist ein absolutes No-Go und das möchte ich einfach nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Dafür stehe ich nicht. Ich stehe für St. Pauli, für den Verein, aber nicht für Gewalt.
Okay, das ist ein deutliches Statement. Um jetzt zu den Vorfällen oder dem Vorfall zu kommen. Wir haben gerade abgesprochen, ich verlinke ein paar Videos und Presseartikel von allen Seiten. Aber eine Zeitung werde ich auf keinen Fall, ich nenne sie auch nicht Zeitung, aus dem Boulevard, werde ich auf keinen Fall verlinken. Das ist mir alles zu plump. Boulevardesk, wie gesagt, sondern andere Sachen. Also es geht darum, 3500 HSV-Fans marschierten geschlossen, von Polizei begleitet.
Von Altona bis zum Millerntor?
Genau, von Altona bis zum Millerntor, also geschlossen, haben Pyro abgebrannt. Dieses Pyro, da kann man auch drüber streiten. Ich finde es blöd, ich finde es auch im Stadion blöd. Haben aber Pyro abgebrannt, haben ihre Parolen gerufen, haben ihre gemeinsamen Klatschbewegungen gemacht in der Luft. Und da waren sicherlich auch ein paar unschöne Worte und Sachen bei. Aber so war es erstmal. Das mal so weit. Vielleicht sagt Jenny jetzt was dazu, was dann vom Millerntor-Stadion. Wir sind von der Polizei begleitet zum Millerntor-Stadion gebracht worden. Und jetzt erzählst du vielleicht mal, was dann deine Wahrnehmung ist, was dann passiert ist.
Also erstmal, wir haben ja darüber zu Hause schon diskutiert, hier unter uns, dass diese 3500 schwarz-weiß-blau HSV-Fans geschlossen dahin marschieren können, ist ja schon mal einmal eine Provokation vom Herrn. Klar, du sagst, okay, so hat man die alle zusammen, hat man die unter Kontrolle und so weiter und so fort. Wenn man sich aber die Videos anschaut, dann sieht man ja, das sind ja nicht Mutter, Vater, Kind und Onkel und Tante und so weiter, die dahin marschieren. Das sind ja auch einschlägig bekannte Leute und so sehen sie auch aus. So, das finde ich eine Provokation. Sicherlich hat die Polizei das besser unter Kontrolle. Dann, natürlich muss man davon ausgehen, ich verstehe gar nicht, wie blöd man denken kann, oder aber es ist gewollt, das ist ja eine Provokation vom Herrn, ich wiederhole mich, natürlich rasten dann irgendwelche Hools von St. Pauli aus, ob sie nun alle zu St. Pauli gehören, zum Fanclub, sei mal dahingestellt, wenn man sich spätere Pressemitteilungen ansieht. Flippen 150 Leute aus, so hieß es vor einer Woche, jetzt heißt es, sind 250 Leute und die flippen aus, wollen das natürlich stören, aber was sollen 100 oder 200 Leute gegen 3500 machen, die einen Polizeigeleitschutz haben von, weiß ich nicht, 800, 1000 Leuten, wie viel das waren, insgesamt waren glaube ich 1400 Einsatzkräfte vor Ort, was sollen die da ausrichten? Und auf jeden Fall wurde richtig rabiat gegen diese Pauli-Fans oder Hooligans oder beides rabiat vorgegangen. Und diese Videos sind ja viral gegangen. Ich denke, jeder kennt sie. Wer sie nicht kennt, kann sie nachher sich immer anschauen. Und mir geht es da um die Verhältnismäßigkeit. Und da hat die Polizei einfach überreagiert oder einzelne Polizeibeamte haben überreagiert, komplett ausgerastet sind die nämlich.
Also da mal kurz ein Break, da kommen wir gleich zu. Sicherlich finden wir auch viel gemeinsame Meinungen dazu, die wir jetzt auch durch Lesen, durch Nachfragen ergänzt haben. Also jetzt 150, 250 ist im Prinzip egal, 3500 Anhänger, du sagtest, das sind ja in der Regel einschlägig Bekannte, ja natürlich, die werden aus der Nordkurve sein, das ist der Hardcore, das sind die Supporters. Und sicherlich sind da auch Hooligans bei, die ja in der Regel auch schon bekannt sind. Die sind den Kollegen aus Hamburg bekannt, auch aus Schleswig-Holstein. Und die werden auch gezielt angesprochen werden. Jetzt ist es aber so, du sagst, ah ja, warum dürfen die das? Jeder darf's. Ob er ein Hool ist und außer er hat das wirklich verwirkt, indem er als Gewalttäter und Provokateur bekannt ist, dann darf man eine Platzverweise aussprechen, aber jeder darf das. Und ja, da laufen sicherlich nicht die Familienväter mit ihren Kindern mit. Sicherlich sind da auch viele Familienväter bei. Und jetzt aber stell dir
mal... Die sich dann mal am Wochenende austoben und den Scheiß Zecken mal zeigen, wo der Hammer hängt. Ja, hat ja nicht funktioniert. Jedenfalls im Spiel nicht.
Möglicherweise nicht. HSV hat verloren.
Ja.
Zu Recht. Zu Recht. Aber jetzt ist es ja so, jetzt stell dir mal vor, du sagtest, lass sie sich doch kloppen. Jetzt haben wir 3500, ich will nicht HSV-Fans sagen, aber die traten als HSV-Fans auf. Und jetzt haben wir 150 oder 250 Personen, die möglicherweise St. Pauli zuzuordnen sind. Aber wir hören gleich, da war auch zumindest ein reisender Chaot, ich drück's mal so aus, ein bisschen bürgernah dabei. Stell dir mal vor, die treffen aufeinander. Dann ist es doch wirklich so, dass jetzt das ganz gut war, dass die HSV-Fans begleitet waren. Es gab auch unbegleitete Situationen, da kam es zu den schlimmsten Schlägereien. Also, dass gegenseitig Kneipen überfallen wurden, dass wenn die Supporters ihre Choreografie eingerichtet oder geübt haben, dass da plötzlich Überfälle ausgeübt wurden. Also das nur mal so.
Ja, darüber haben wir ja auch schon gesprochen und das leuchtet mir auch ein. So hast du die ganzen Schwachmaten auf einem Haufen. Ich sag jetzt einfach mal Schwachmaten.
Du darfst es.
Entschuldigt bitte, aber so bin ich halt. Diese ganzen Menschen, sage ich jetzt mal, 3500 an der Zahl, dürfen von Altona bis zum Millerntor marschieren. Frage, umgekehrt, wäre das möglich? Würde die Stadt niemals genehmigen, der Senat gar nichts. Never ever. Und dass das eine reine Provokation ist, das wussten die, sonst hätten die nicht so viele Einsatzkräfte angefordert und an diesem Tag zugegen gehabt. Die sind doch davon ausgegangen, dass das knallt. Und dann sind es nur 150 oder 250 Leute. Also, ich muss jetzt mal sagen, Vernunft ausgeschaltet. Schade, dass es nur 150 oder 250 von uns waren.
So, und dann merken wir halt, wie emotional die Diskussion ist. Ich weiß nicht, bin ja auch nicht im Senat und ich bin auch nicht in der Hamburger Polizeiführung. Ich weiß nicht, wie das gelaufen wäre. Ich weiß auch gar nicht, ob es Anmeldung gab oder ob das einfach...
Ja, muss ja.
Ja, es kann ja auch einfach sein, dass gesagt wurde. Ich weiß es nicht.
Doch, mit den 3500, das war angemeldet.
Okay, vielleicht war es aber auch mit der Polizeiführung abgesprochen oder mit der Polizei, dass man sagt, Leute, ihr marschiert hier zusammen. Nimm mal das Wort marschieren weg. Ich drück's mal vielleicht mit Latschen aus, weil ich finde, marschieren hat so, ja, so militärischen Charakter. Ihr geht hier gemeinsam, aber unter Polizeibegleitung. Möglicherweise, wir wissen es nicht. So, letztendlich ist dann dieser Tross Richtung Millerntor gegangen und ich glaube, stand auch schon am Millerntor. Ne? Also die 3500 begleitet von Polizei und vereinzelt, wenn ich das richtig verstanden habe, gab es da Angriffe aus diesem Tross, den man dem St. Pauli-Milieu vielleicht eher zuschreiben kann, vereinzelte Angriffe oder auch mehrere. Und es sind gezielt Leute, so ja die Presseberichte, und vielleicht haben mir das auch Kollegen bestätigt, gezielt Leute rausgepickt worden, ich drücke es ein bisschen platt aus, die Straftaten begangen haben.
Also es kam ja erstmal noch nicht zu Straftaten. Man spricht von schwarz gekleideten Menschen mit einem roten Schal. Das sollen, wie es ja hieß, erst 150 gewesen sein. Jetzt liest man 250. Sei jetzt auch mal egal. Teilweise maskierte Pauli-Fans hatten vor, diesen HSV-Zug zu stören oder irgendwie, ja, zu stören. Einfach dazwischen zu gehen, wie auch immer. Dass das natürlich nicht möglich ist mit dem Polizeiaufgebot, ist völlig klar. Daraufhin hat die Polizei in meinen Augen und auch was man lesen kann, völlig überreagiert, sind ganz rabiat gegen diese Pauli-Fans, in Anführungsstrichen. Ich weiß ja nicht, ob das alles Fans sind. oder gegen diese Hooligans, sagen wir es mal so, vorgegangen, haben Leute sich rausgegriffen, haben eingekesselt und so weiter und so fort. Und dann ging das fröhlich brutal weiter, wie man im Video sieht.
Ja, dieses eine Video besonders, ne, wo der Mann am Boden liegt. Also es ist so, wenn Straftaten festgestellt werden, dann werden die natürlich, ich sag mal, gefilmt, fotografiert, beobachtet. Und tatsächlich kann es sein, dass versucht wird, ich weiß es nicht, war nicht dabei und ich kenne auch die Einsatzmarschroute nicht, kann es sein, dass dann einzelne, ich nenne sie mal Störer jetzt, Straftäter, rausgepickt werden.
Hools
kannst du sagen, ja, ich weiß es ja nicht. Und dann auch festgesetzt werden sollen, um Personalien festzustellen oder um weitere Störungen zu unterbinden. Das ist jetzt sehr fachlich ausgedrückt. Also einfach, es gehen Kollegen rein in eine Gruppe, dann werden sich eine gewisse Anzahl, manchmal einer, an Personen rausgepickt, von denen man dann Personalien haben möchte, um weitere Maßnahmen zu treffen.
Naja, bis zu dem Zeitpunkt, das liest man auch heute nicht, sind ja noch keine Straftaten vonstatten gegangen. Es hat ja nichts stattgefunden. Die Polizei oder diese Einheiten, die da zugange waren, sind davon ausgegangen, dass Straftaten stattfinden werden und haben deswegen interveniert, um Straftaten vorzubeugen. Ob man das allerdings auf diese Art und Weise machen muss, naja, da stellt sich nämlich die Frage der Verhältnismäßigkeit. Und da kann die Polizeisprecherin sonst was erzählen, ob die Videos schön sind oder nicht. Nee, sind sie nicht. Aber das geht einfach zu weit.
Da kommen wir gleich nochmal zu. Also es ist tatsächlich auch möglich, präventiv, das heißt vorbeugend, tätig zu werden. Wie gesagt, wir waren beide nicht dabei. Wir haben es gelesen. Ja, da hast du was zu sagen? Ja, mach mal.
Nee, wir waren nicht dabei und präventiv wird ja immer gerne gegen Pauli-Fans vorgegangen. Das war schon vor 20 Jahren so. Sind wir zu irgendeinem Spiel gefahren, auswärts, Klein-Kleckersdorf, da in NRW, JWD, keine Ahnung wo. Wir mussten Schuhe ausziehen, wir mussten Gürtel ablegen und. Weil man Doc Martens anhatte oder Springerstiefel mit Stahlkappe. Oh nein, das geht nicht. Wie, der Gürtel hat eine Niete? Nein, bitte den Gürtel aus. Und so weiter. So wurde schon immer mit Pauli-Fans vorgegangen. Und ich glaube, wenn das umgekehrt der Fall gewesen wäre, wäre das nicht so abgelaufen, wie es jetzt abgelaufen ist. Und für mich zeichnet sich das seit 30 Jahren so ab. Und das ist jetzt hier die Krönung. Weil das einfach mal dokumentiert wurde. Weil mal irgendein anderer Schreihals, der da zufälligerweise dabei war, ich heiße das ja nicht alles gut, ne? Wie sich die Fans verhalten und benehmen. Aber irgendein anderer Schreihals hat da halt sein Handy draufgehalten und jetzt gibt's das mal, ne? Und da kommt die Polizei mal in Erklärungsnot.
Ja, definitiv. Da kann man von ausgehen. So, dann kommen wir mal zu der Sache. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir wissen es beide nicht. Jetzt haben sie, die Kollegen haben dann eine Person rausgepickt. Also es waren mehrere, sagen wir mal mehrere Personen rausgepickt. Und jetzt geht es um den einen Mann, der auf dem Boden lag, auf dem zwei Polizisten saßen. Also in seiner Peripherie. Und wenn ich das richtig gesehen habe, hatte ein Polizist einen Beinhebel angesetzt. Also war am Bein zugange und der andere war am Oberkörper zugange. Das nur mal so jetzt als neutrale Schilderung. Und dann kam es dazu, vielleicht sagst du was dazu, dass der Kollege, der oben Richtung Oberkörper und Kopf saß, dann Folgendes gemacht hat.
Also man hat ihn erstmal versucht umzudrehen. Dabei guckt der halbe Hintern raus von dem Menschen, der da in der Mangel ist, sage ich mal so. Man versucht die Hände nach hinten zu bekommen. Also die Arme auf den Rücken, um den wahrscheinlich Fesseln anzulegen oder was. So, und der eine Polizist flippt komplett aus, boxt dem dreimal in die Niere, aber richtig heftig. Wenn man sich das Video mehrmals anschaut, sieht man auch, dass ein Kollege, der nebendran ist, nach dem dritten Boxer seine Hand wegnimmt und versucht, also für mich wirkt das so, versucht ihn zu beschwichtigen. Die Hand, der linke Arm ist dann schon auf dem Rücken. Der Kollege, der da am Rad dreht, oder der Kollege ist ja nicht mein Kollege, der Polizist, der da am Rad dreht, setzt dann noch irgendwie das Knie auf den Nacken oder auf dem Rücken, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr so genau, und schlägt ihn dann noch mehrmals mit dem Ellenbogen auf den Kopf, in den Nacken, ich glaube in den Nacken eher. Also das kann ich nicht so genau erkennen. Ja, und so geht das fröhlich weiter. Und in einem später dann, beim anderen Gefangenen, sieht man dann auch, wie so ein Polizist völlig rabiat, er hebt nochmal den Kopf, Hände sind schon auf dem Rücken, er dreht den Kopf zur Seite, redet mit dem Polizisten. Und was macht der Polizist? Nimmt den Kopf und klatscht ihn auf den Boden. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, das die Bilder, so mit der sehr bildhaften Schilderung. Ich habe das tatsächlich auch so gesehen. Ich glaube, die Ellenbogenschläge, das ändert aber nichts. Ging Richtung Schulter und der linke Arm, der nachher rauskam, war der linke, glaube ich, der war noch nicht raus. Deswegen muss man sich aber trotzdem darüber unterhalten, inwieweit man da eine Verhältnismäßigkeit beachten muss.
Und vor allen Dingen, wir haben ja die Geschichte mit George Floyd noch im Hinterkopf, ne? Ich kann nicht atmen, ich kann nicht atmen, ich kriege keine Luft mehr. Dort wird auch auf dem Kopf des Gefangenen gekniet und so weiter und so fort. Also ich frage mich, muss das sein? Wenn da drei Polizisten am Werke sind, die müssen doch in der Lage sein, so einen rückzustellen oder irgendwie irgendwas, ohne dem körperlich so zuzusetzen.
Ja. Das ist so, und ich hatte, meine Antwort war, wenn man mit so einem anderthalb Menschen wie mir ringen muss, was ich ja beim Einsatztraining ab und zu als Darsteller mache, trotz meines biblischen Alters, ist das schon schwer. Das ist nicht ganz so einfach, wie wir uns das vorstellen. Es ist ja auch Stress. Drumherum sind ja Menschen. Das ist ja nicht so, dass das eine Laborsituation ist. Also drumherum, da muss ich mich dann auf meine Kollegen verlassen, sind ja auch noch Sachen. Und es wird öfter versucht, das habe ich auch am eigenen Leibe erlebt, auch auf Fußballeinsätzen, wo ich früher noch teilgenommen habe, beziehungsweise als Polizist mit vor Ort war, ist es so, man muss aufpassen, dass man nicht von der Seite noch angegriffen wird. Das ändert aber nichts. Ich wollte nur sagen, das ist auch eine stress- und emotionale Situation. Das rechtfertigt keine unverhältnismäßigen Übergriffe. Aber es ist nicht so einfach, wie man sich vorstellt. Also, wie gesagt, wenn man sich das anguckt, bei mir wäre es auch schwierig, meine Arme nach vorne zu kriegen. Wenn ein gewisser Schmerzreiz da ist, dann reagiere ich. Aber ansonsten, und ich habe eine möglicherweise niedrige Schmerzschwelle, ist es wirklich schwer. Und da kommen wir mal dazu. Möglicherweise, das weiß ich aber nicht, schreibt ja auch die Presse, dass das ein Profi war, ne? Das war ein Profi, autonomer Demonstrant, Randaleur. Also er soll aus Italien gekommen sein und auch einschlägig bekannt sein.
Ja, 2015 wurde er immer in Frankfurt am Main auffällig. Mehr ist bis jetzt über den Typen auch nicht bekannt. Nichtsdestotrotz rechtfertigt das diese rabiaten Maßnahmen, die innere Verletzungen in Kauf nehmen. Der hat sich ja nicht weiter gewehrt. Jo, mit den Armen war nicht so einfach. Das war das Einzige. Das rechtfertigt nichts, dem auf den Kopf zu schlagen, in die Nieren zu boxen, innere Blutung in Kauf zu nehmen, dem Nächsten den Schädel auf den Boden zu klatschen. Gar nichts. No way. So, und weil du sagst, ach ja, man muss gucken, Stress, und dann sind noch andere von außen und muss man Übergriffe abwehren. Da steht ja ein Polizist, der davor, vor dieser Situation, der das ja im Blick hat und mögliche Leute abwehrt oder auch filmende Leute versucht abzuwehren.
Ja, wir hatten ja schon mal diese Diskussion, dass möglicherweise ich so rüberkommen, als wollte ich das rechtfertigen. Wir waren nicht dabei, wir wissen nicht, was vorher passiert ist. Wir wissen nicht, was der sagt. Wir wissen aber auch nicht, was die Polizisten sagen. Da werden sicherlich auch nicht immer schöne Worte fallen. Sind ja auch nur Menschen. Und dass eine Stresssituation herrscht, das wollte ich nur klar machen, ohne das zu rechtfertigen. Beziehungsweise ich kann dazu wenig sagen, ich war nicht dabei. Möglicherweise kann ich aber für mich sagen, dass es andere Möglichkeiten gibt, an die Arme ranzukommen. Und wenn man überlegt, das sind möglicherweise ja auch Kolleginnen und Kollegen der Polizei, die da eingesetzt wurden, die das nicht zum ersten Mal machen, die sind hoffentlich in einem guten Trainingszustand und wissen da auch andere Möglichkeiten zu nutzen.
Also erstmal noch zu dem, nee, wir sind nicht dabei und du bist nicht dabei gewesen, ich bin nicht dabei gewesen, ich bin schon öfter bei so Geschichten dabei gewesen, jetzt dieses Mal nicht, zum Glück. Ich bin auch aus dem Alter raus, da habe ich auch wirklich überhaupt keine Lust zu und wie gesagt, ich bin gegen Gewalt. Nichtsdestotrotz wissen wir, wie die Polizei gegen solche Leute vorgeht, in Anführungsstrichen. So, zu der Polizeieinheit, da kursieren ja Gerüchte.
Warte kurz, gegen solche Leute meinst du? Was meinst du damit, solche Leute?
Solche Leute, die aussehen könnten, als seien sie Hooligans, als seien sie Zecken.
Also meinst du, dass die Polizei dann da besonders hart vorgeht? Das ist so eine Seite, du hast vorhin gesagt, diese 3500 HSV-Anhänger, ich drücke es jetzt mal so aus, da sind sicherlich auch Hooligans dabei. Da hast du gesagt, also da machst du auch ein einseitiges Bild auf.
Ja.
Und jetzt wirfst du Vorwurf, du erwähnst es halt, dass die Polizei ein einseitiges Bild hat.
Hat sie, meiner Meinung nach schon.
Okay, das ist ja auch völlig okay. Also wir beide dürfen ein einseitiges Bild haben. Ich glaube aber, dass wir als Polizei da doch ein bisschen anders handeln müssen, als so ein Profiling vorzunehmen und jeden Menschen einzeln betrachten. Das ist, finde ich, ganz wichtig. Das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich, wenn ich weiß, ich stehe mit jemandem gegenüber, von dem ich weiß, das ist ein Gewalttäter, da muss ich zugeben, da ist meine Kommunikation auch ein bisschen anders und auch meine Einsatzbereitschaft, mich körperlich zu schützen, auch eine andere. Also so ein bisschen verständlich. Vielleicht.
Woher weißt du, dass das ein Gewalttäter ist? Weil er dann irgendwie einen schwarzen Kapuzenpulli anhat? Oder stell dir jetzt mich mal vor, 20 Jahre jünger, wilde Dreadlocks, Schnellläuferschuhe und keine Ahnung, so ein Palästinensertuch um? Ja. Bin ich dann Gewalttäterin?
Nein, das wollte ich auch gar nicht sagen, überhaupt nicht. Wir wissen es ja aber nicht. Und möglicherweise, ich sage nur möglicherweise, und ich will das verallgemeinern, natürlich auch speziell auf diesen Fall gesehen, möglicherweise war das ein Straftäter. Und so kam es bei mir auch an, ändert aber nichts, dass wir nicht wissen, was vorher festgestellt wurde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kollegen den einfach so rauspicken, aus Spaß und auf dem Boden liegen. Aber
lies doch mal die Artikel von letzter Woche. Da wird einfach drauf losgegangen, es werden Leute eingekesselt von diesen Hooligans, was auch immer, vermeintlichen St. Pauli-Fans, von den Wilden. Da wird wild drauf losgerannt, die eingekesselt, da werden Leute abgesondert. Das kannst du ja in den ganzen Artikeln lesen. So, und das ist nun zufällig dieser Typ, irgend so ein Italiano, der 2015 mal in Frankfurt am Main auffällig wurde, dass der jetzt deswegen angeblich eingeflogen ist. Ach ja, ich habe es ganz vergessen. Man hat noch Drogen bei ihm gefunden, Ecstasy und so eine Sachen. Wow. Ich möchte mal wissen, wie viele Kilo bei den 3500 HSV-Fans sichergestellt wurden. Wurden die gefilzt? Ich glaube nicht. Kann ja nicht gefilzt worden sein, denn im Stadion hat es ja wieder super mit dem Pyro funktioniert.
Ja, das stimmt. Aber stell es dir mal andersrum vor. Also du kannst ja nicht... Ja, nun stell dir mal vor, tatsächlich, was du sagst, die Leute zu filzen. Wie lange dauert das, wenn die gründlich auf links gedreht werden? Und sie haben ja prinzipiell erstmal nichts gemacht. Und was meinst du, was dann für ein Aufschrei wäre? Dann von der anderen Seite.
Ja, da wäre dann ein Aufschrei. Oh!
Ja. Du sagst gerade so, oh. So müssen wir halt... Und das ist die Schwierigkeit auch für Polizisten. Da sind ja auch Menschen hinter. Und vielleicht sind da auch welche, die HSV hassen, die Pauli hassen, die Fußball hassen, die alles hassen. Das ist ja die Möglichkeit.
Ja, vielleicht haben sie auch die Schnauze voll. Scheiße, Freitagabend, eigentlich wollte ich, weiß ich nicht, Derrick gucken oder Tatort oder keine Ahnung, was so läuft. Jetzt muss ich da hier gegen die Zecken da und die anderen Scheißfaschisten unterwegs sein.
Derrick für die Menschen unter 47, das ist eine Krimiserie gewesen, sehr erfolgreich, glaube ich, weltweit.
Harry, fahr schon mal den Wagen vor.
Und das soll er, Entschuldigung, wenn wir jetzt abschweifen, das soll er angeblich nie gesagt haben. Der Horst Tappert, der Schauspieler, der war Stefan, ne? Stefan hat angeblich immer gesagt, ist ja auch egal, wir schweifen hier ab.
Aber ich habe so Tränensäcke wie Derrick.
Nee, hast du nicht. Ich vielleicht. Nein, hast du nicht. Du hast eine glatte Babyhaut. So wie gesagt, bei aller ambivalenten Diskussion, die wir hier auch führen und geführt haben und die emotional ist, letztendlich müssen wir, oder ich vielleicht noch ein Stück mehr, professionell, so als jetzt, als Amateur, ich spreche übrigens nie für die Polizei, sondern immer für mich selber, muss ich als Amateur das auch nicht machen. Also ich kann emotional sein, ich muss nicht neutral sein, das müssen wir ja auch nicht. Und ich hoffe, das ist auch okay so, dass wir hier so ambivalent diskutieren. Nochmal ganz kurz zu den Drogen.
Nee, ich will jetzt mal was zu...
Ganz kurz zu den Drogen.
Nein, zu ambivalent und neutral. Ich möchte das mal sagen. Also, wenn ihr den Anspruch habt, dass ich ständig ambivalent diskutiere und neutral bin, dann habt ihr euch geschnitten. Das bin ich nicht.
Genau, das können wir so festhalten.
Wollte ich nochmal gesagt haben.
Das macht es aber auch gut. Also, finde ich so. Das ergänzt sich gut für mich. Weiß nicht, wie es draußen ist. Nochmal was zu den Drogen. Das hatte ich heute, glaube ich, erst von dir gehört, ne, als wir nochmal geschnackt haben, was wir da sagen wollen. Also Amphetamine haben ja möglicherweise eine aufputschende Wirkung und auch eine schmerzstillende Wirkung. Also es gibt auch Leute, das weiß ich aus erster Hand, die sich halt auch der Drogen bedienen, um bei solchen Anlässen einsatzfähiger zu sein. Also jetzt nicht von der Polizei, sondern vom Gegenüber.
Also ich würde gerne noch mal was zu den Polizeikräften sagen. Gerüchte gehen ja um, dass es sich um Polizeikräfte der berühmt-berüchtigten Blumberg-Einheit handelt. Das ist eine Polizeisondereinheit der Bundespolizei aus Brandenburg und die weiß ich nicht, ob dem einen oder anderen von euch oder der einen oder anderen das von euch was sagt. Das ist eine Spezialtruppe, die vor allen Dingen spezialisiert ist auf Terrorismusbekämpfung. Und die, ja, haben ihren Ruf weg, sind auch bekannt durch Einsätze in Gorleben und bei den Castortransporten. Und da bei denen wird nicht lange gefackelt. Die Gerüchte haben sich bis jetzt nicht bestätigt. Kann man in Artikeln lesen, werden sie erwähnt, es wird vermutet. Und es hat sich nicht bestätigt, ob diese Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit der Bundespolizei, also die Blumberg-Einheit, dass die tatsächlich dabei war. Aber wenn, dann würde mich dieses brutale Vorgehen auch überhaupt nicht wundern.
Ja, ich muss mal ganz ehrlich gestehen, Wissenslücke, ich kannte den Namen Blumberg nicht. Ich weiß natürlich, was eine Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit ist, BFE, die das halt trainieren, solche Einsätze wahrzunehmen und natürlich auch damals in Gorleben und bei Castortransporten überall und sicherlich auch auf Demonstrationen im ganzen Bundesgebiet. So läuft es halt bei der Polizei, dass unterstützt wird untereinander. Da kann ich gar nichts zu sagen. Möglicherweise das Gerücht, weil es mal irgendwo aufpelzte. Und ich wundere mich immer, also ihr habt jetzt auch mitgekriegt, und das verarbeite ich dann öfter nochmal, wegen was ich vor Gericht war.
Ja.
So, dann würde ich mich wundern, wenn nicht bei derartig schweren Übergriffen, von denen du mir dann erzähltest, durch die berüchtigte, wie du gesagt hast, Blumberg-Einheit oder durch andere Einheiten, wenn da nicht ermittelt worden würde. Und Fotos und Videos herrschen ja überall. Und nun noch mal eine Sache dazu, kurzer Abschweif, noch mal. Ist natürlich auch viel Selbstkundgabe von mir jetzt dabei. Stell dir mal vor, irgendjemand hätte mich von hinten gefilmt. Ich habe auf Instagram ein paar Fotos von mir von hinten hinterlegt. Hätte mich gefilmt, wie der vermeintlich Geschädigte damals rumgeschrien hätte und nur so 10 Sekunden veröffentlicht. Da steht einer, der nicht ganz klein ist, da sitzt einer auf dem Sitz, der schreit. Am besten lässt er sich noch fallen. Ich wollte nur sagen, die Bilder, wie die Kollegen dort gehandelt haben, sind relativ eindeutig, aber auch nur ein Auszug. Das wollte ich nochmal so sagen, also zu Blumberg. Wir wissen es nicht, aber auch andere Kollegen, muss ja nicht eine besondere Einheit sein, auch andere Kollegen können so handeln, wie der oder die Kollegen gehandelt haben.
Sollten sie aber nicht, das ist das eine. Und was du ansprichst mit deinem Fall, und das ist ja die Diskussion, die dieser Vorfall letzte Woche, Freitagabend, aufs Tableau gerufen hat, das ist ja die Verhältnismäßigkeit.
Ja.
Natürlich, wenn du hast da deine Fotos von hinten, jo, und hörst dann so einen kleinen Einzelmann da rumschreien. Jo, ich sehe aber nichts. Hier in diesem Video dagegen sehe ich ja ganz klar, wie massive Gewalt, körperliche Gewalt angewendet wird. Ja. Also ich finde, das kann man nicht vergleichen. Die Frage nach der Verhältnismäßigkeit bleibt. Da fordert ja auch der Verein nach Aufklärung. Die Stadt, der Senat gerät ja auch unter Druck. Es soll auch aufgeklärt werden. Ist im Spiegel zu lesen. Und da kann die Polizeiführung sagen, ja, das ist ein gelungener Einsatz. Ist ja alles schön und gut. Nichtsdestotrotz, auch wenn das ein Gewalttäter ist, der da geschnappt wurde, so geht man nicht mit Menschen um. Und das hat meine Tochter auch noch gesagt. Es geht ja auch ein Stück weit um die Menschenwürde. Ja, also bei uns in Deutschland ist es ja so, hier werden ja Mörder auch nicht einfach umgebracht. So, und das ist ja hier kein Typ, der mit einer Metalleisenstange oder mit einem Maschinengewehr durch den HSV-Zug gerannt ist, sondern der wurde einfach da gegriffen, vielleicht weil man ihn schon kannte, das wissen wir nicht. Da gibt es ja leider keine Erklärung zu. Ich finde, nichts rechtfertigt dieses Vorgehen. Also diese Brutalität, die man auf diesem Video sieht.
Ja, genau. Da habe ich so eine Sache zu. Vielleicht können wir noch mal über Verhältnismäßigkeit tatsächlich uns unterhalten. Man muss als Polizist die Mittel wählen. Und tatsächlich, deswegen sagte ich ja, wir wissen nicht, ob der eine Eisenstange hatte. Ich gehe davon aus, dass er kein Maschinengewehr hatte, ob er Steine geschmissen hat. Irgendwas anderes gemacht hat, das wissen wir nicht. Nichtsdestoweniger bleibt eine Verhältnismäßigkeit. Vielleicht können wir da mal drüber reden. So in der Vorstellung. Du hast jetzt, nehmen wir mal, so wie es jetzt da ist. Du sagst zu denen, bitte nehmen Sie die Hände auf den Rücken. Wie Sie es auch immer gesagt haben, so würde ich sagen. Ansonsten mache ich das und das und das. So, dann weise ich 3 oder 4 Mal drauf hin, nehmen Sie die Hände auf den Rücken, dann weise ich Ihnen vielleicht hin, dass ich sonst auch Gewalt anwenden muss. Tatsächlich, es hört sich jetzt echt grob an, aber es ist tatsächlich so. Und ich muss dann in einer gewissen Verhältnismäßigkeit vorgehen. Ich gebe dir recht, die Schläge, die sehen gefährlich und brutal aus. Letztendlich kann ich mir auch vorstellen, dass Schmerzen verursacht werden sollten. Ob eine Verletzungsabsicht dahinter stand oder Wut oder irgendwas anderes, das kann ich nicht sagen. Ja, da kannst du gleich. Ganz kurz zur Menschenwürde. Es ging darum, dass man seinen Hintern gesehen hat, ne?
Ja, auch so. Er liegt da schon wehrlos am Boden. Ja. Und es wird weiter auf ihn eingeschlagen. Man kniet auf seinem Kopf. Wo ist denn da die Verhältnismäßigkeit? Da sind 3 Polizisten am Werke, da muss man doch nicht noch so rabiat werden. Also bitte, das soll mir mal einer erklären. Der kann sich ja nicht mehr wehren, der Kerl, der am Boden liegt.
Ja.
Also erklär mir das. Nein, du kannst es mir nicht erklären. Wir haben ja schon zigmal drüber diskutiert. Und da gibt es für mich keine Rechtfertigung. Und wenn solange einer noch da rumstehen kann und alle anderen abschirmt, damit sie nicht filmen können, dann muss der sich halt noch mit draufsetzen. Nee, eben nicht draufsetzen, aber mit helfen, dass sie ihm die Arme fesseln können. Whatever. Es ist kein Grund, sich jemandem auf den Kopf zu setzen, in die Nieren zu schlagen, in den Nacken mit dem Ellenbogen. Und der eine Kollege, der ja so richtig dreht, und das habe ich vorhin schon gesagt, da ist ja der andere Polizist, der dann seine Hand mal besänftigend zur Seite nimmt. Warum wohl? Weil es eben nicht verhältnismäßig ist. Und ich bin auch dafür und fordere Aufklärung. Und der Typ hat auch im Polizeidienst nichts verloren.
Also Aufklärung muss es geben. Das andere, ja, ich versuche dann auch immer zu gucken, wie kann ich da, ich sag mal so, fair bleiben, mehrere Seiten beleuchten. Natürlich kann man sagen, ja Mensch, ich möchte meinen Laden gerne sauber halten. Wir können uns aber einigen, dass es so nicht funktioniert. Du redest von Verhältnismäßigkeit. Jetzt mal ein bisschen weg von dem Sachverhalt. Du hast jetzt der hat eine Straftat begangen, möchtest die Personalien feststellen und ich sage mal, man rangelt sich so ein bisschen. Ich glaube nicht, dass er aus Versehen auf dem Boden liegt, aber nehmen wir mal an, man rangelt sich so ein bisschen und jetzt verschränkt er die Arme unterm Körper. Ich kann ihn nicht wegnehmen, um seine Personalien festzustellen und ihn zum Beispiel erkennungsdienstlich zu behandeln, je nach Tat. Wie sieht es aus? Jetzt prinzipiell mit der Verhältnismäßigkeit. Wie würdest du das machen? Wie würdest du da vorgehen? Wenn du Polizistin wärst.
Das kann ich dir nicht sagen. Ich bin keine Polizistin, zum Glück. Das weiß ich nicht, wie man da vorgeht. So mit Sicherheit nicht. Das habt ihr bestimmt nicht gelernt.
Nö.
Mit Prügeln und so weiter und so fort. Und ob er eine Straftat begangen hat oder begehen wollte, wir gehen mal davon aus, er will eine begehen, davon werden die auch ausgegangen sein. Deswegen haben sie sich den gekrallt. Und natürlich landet der nicht zufällig auf dem Boden. Da wird man schon für gesorgt haben. Ja, so. Und ich glaube, die Arme kriegst du auch auf dem Rücken, ohne jemandem innere Verletzung zuzufügen.
Ja, also ich will das ja auch nicht gutheißen, aber du merkst, wie schwierig, ich wollte nur sagen, du merkst, wie schwierig das ist. Also man ist in so einer emotionalen Situation und wenn wir mal Richter und Staatsanwälte beim Einsatztraining haben, die ja am grünen Tisch entscheiden, dann merken die plötzlich, wie so eine Situation ist. Die Emotionalität, das ändert nichts. Ob ich in die Nieren gehauen hätte oder in die Richtung der Nieren, wir wissen es nicht, das wage ich zu bezweifeln.
Das hoffe ich für dich.
Und sicherlich hätte ich auch den Ellenbogen gegen den Kopf nicht eingesetzt. Ich weiß es aber nicht und ich weiß nicht, was der sich dabei gedacht hat. Es ist ja aber tatsächlich so. Und das war nicht zu sehen, aber wir sind ja auch hypothetisch jetzt, ein bisschen weg von dem Sachverhalt. Wenn einer nicht will und sich gegen die Maßnahme sperrt, dann muss ich ganz genau gucken, und das ist die Verhältnismäßigkeit. Wie gehe ich weiter vor?
Ja, na klar, die sind ja auch ausgebildet und wissen ganz genau, wie sie sich irgendwie zur Wehr setzen können, indem sie sich nicht zur Wehr setzen. Das ist ja nun kein Geheimnis.
Aber es bleibt dabei, du sagst, und wir können uns da sehr drauf einigen, du sagst, diese Schläge, die gehen nicht, die sind nicht verhältnismäßig, ebenso Ellenbogenschläge, drücken wir es mal im Kopfbereich.
Sich auf den Kopf knien geht auch nicht für mich.
Sich auf den Kopf knien, das sind so Sachen, von denen du sagst, nee, die sind nicht verhältnismäßig. Und da den
Kopf auf Boden klatschen geht für mich auch nicht.
Und da, genau, und da forderst du Aufklärung.
Ja.
So,
und Konsequenzen.
Ja, ja. So, da nähern wir uns so ein bisschen auch der Situation mit den Polizistinnen aus der letzten Folge, die, ich drück's mal so aus, abgehauen sind. Du sagst auch dieser Kollege hat im Polizeidienst nichts zu suchen.
Ja.
Ja. Okay.
Hat sich nicht unter Kontrolle. Der hat sich offensichtlich nicht unter Kontrolle. Und die anderen haben Angst und hauen ab. Flüchten. Feiglinge. Kameradenschweine.
Die Polizisten, oder?
Ja, die Polizistinnen. So, und
ach,
der.
Das mal, entschuldige.
Das ist ja, jetzt hier einer, klar, der völlig durchdreht und keine Ahnung, was der für Probleme hat. Oder für ein Aggressionsproblem oder Aggressionspotenzial. Das muss ja enorm sein. Das geht halt auch nicht. Also da muss es ja irgendwie was dazwischen geben.
Ja.
Es gibt ja noch, also sonst wären ja die Nachrichten voll mit irgendwelchen durchgeknallten Polizisten. Es gibt ja noch genug Polizisten, die dazwischen sind. Aber das sind natürlich solche, die dann so die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Einmal die Feiglinge, die abdampfen,
ja,
die Kameradenschweine und dann diesen, der völlig durchdreht und überreagiert. Ja, aber dass natürlich die Masse der Polizisten und Polizistinnen nicht so unterwegs ist, das vergisst man dann gerne, weil natürlich dann so eine Diskussion entsteht. Und nach diesem Video, was ja nun seit über einer Woche kursiert, ist das ja ganz klar, auch mit diesem George Floyd. Natürlich gibt's einen riesen Aufschrei in den Medien und überall. Und ja, Aufklärung auf jeden Fall. Ich denke mal, diese gewalttätigen Polizisten hat es schon immer gegeben. Nur, dass da nicht stets und ständig jemand mit dem Handy dabei stand und alles gefilmt hat. Also ich habe auch schon Erfahrungen mit unfreundlichen Polizisten gemacht. Mit sehr unfreundlichen Polizisten.
Und mit mir haben viele Erfahrungen gemacht, dass es freundliche Polizisten gibt. Auch
außer der kleine Schreihals.
Außer der, du nennst den kleinen Schreihals, ich nenne den vermeintlich Geschädigten. Der hat möglicherweise keine guten Erfahrungen gemacht, aber da muss er mit klarkommen. Das hat ja, die ganze Sache sagt ja über ihn viel mehr aus als über mich. So, aber damit muss er klarkommen, wenn er auf seiner Couch sitzt. Ja, ich denke mal, wir haben das sehr emotional beleuchtet. Nachher erzähle ich noch was davon, wie das Gefühl ist, lange eingesetzt zu werden, provoziert zu werden, ruhig bleiben zu müssen, was natürlich selbstverständlich sein sollte. Wir sind ja die Profis, also wir Polizisten, und wir bekommen Geld dafür. Manchmal ist aber auch eine Situation, jetzt nicht auf diese bezogen, menschlich. Also ich kann von Situationen erzählen, da war ich eingesetzt. und stand auf Bahnschienen, weil ein Kasten da durchrollen sollte. Und da kann man sich unterhalten, ob man für Atomkraft ist oder gegen. Wir sind aber dafür da, Recht und Gesetz durchzusetzen. Und wenn man dann Angst haben muss, man steht auf Bahnschienen um einen rum Wälder und stockfinster. Wir haben gewisse Abstände einzuhalten, um aufzupassen, dass die Strecke nicht manipuliert wird, oder hatten den Auftrag aufzupassen. Und wir mussten Angst haben, dass man aus dem Hintergrund, aus der Deckung mit Stahlkugeln aus Zwillen beschossen wird. Was nämlich passiert ist, das ist Stress. Und wenn man da Stunde über Stunde steht, einmal kurz abgeholt wird, wenn man überhaupt ausgetauscht werden kann, um mal Essen zu fassen oder sich zu erleichtern, oder andere Kollegen, ich bin nun kein Raucher, die eine rauchen wollen, das ist natürlich Stress pur. Und die Abstände waren so groß, dass wir hätten zum Beispiel beim Übergriff, wenn irgendjemand mit mehreren Leuten aus der Deckung gekommen wäre, hätten wir Schwierigkeiten gehabt, uns zusammenzuziehen. Also Sichtkontakt herrschte zum Beispiel in der völligen Dunkelheit nicht mehr. Kann man sich ja vorstellen, und Frau. Oder aber, wenn ich an Einsätze denke, in Kühlungsborn, wo dann Kollegen mehrere, na, ich glaube anderthalb Tage eingeschlossen waren von einem, beziehungsweise von einer Masse an Menschen, die nicht gerade freundlich gesonnen waren. Da hatte Frau Merkel, hatte Herrn Obama, den Präsidenten der Vereinigten Staaten, ich drücke es mal so aus, zum Grillen eingeladen. Was natürlich viele Menschen auf den Plan rief, die da etwas gegen hatten, was auch das gute Recht ist. Es herrschte aber Aggression und die Kollegen waren eingeschlossen, wussten nicht, wie sie rauskommen, wie sie versorgen sollten. Das macht Stress. Und dann stehen Kolleginnen, Kollegen in einer Reihe und vor denen stehen Clowns. Das sieht erstmal lustig aus und ah ja, wir sind friedlich und pießig. Jetzt aber mal drüber nachgedacht, dass die vielleicht Spritzen und Rasierklingen in den Händen hatten. Das hat dann schon eine andere Qualität. Das heißt, ich muss dann auf meine Haut noch aufpassen, mit den Leuten diskutieren und mir erzählen lassen, wie schlecht ich bin. Und dann, wenn ich die Chance habe, diskutiere ich dann auch mit Leuten oder rede mit denen. Und selbst wenn ich mich nett verhalte, freundlich bin und sage, ich habe Verständnis für die Situation, dann sind die wenigsten da, die sagen, das war ein ganz netter Bulle. Habe ich auch schon gehört. Du bist aber ein netter Bulle. Und so sind wir Schleswig-Holstein auch überwiegend, glaube ich, unterwegs. Auf der anderen Seite wird sich ein Hardcore-Autonomer, ein Hardcore-Rechter nie davon wirklich überzeugen, dass die Polizei prinzipiell dafür da ist, Grundrechte zu schützen. Und es ist so, diskutiere ich mit einem, der eher dem rechten Lager zuzuordnen ist, der möchte nicht, dass der politische, ich drück's aus mit Feind, der politische Gegner demonstriert, und der will auch nicht, dass ich als Polizist eine linke Demo schütze. Und umgekehrt ist es aber auch genau das Gleiche, dass der Linke / möglicherweise auch Autonome nicht möchte, dass der Rechte sein Recht auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit genießt, solange es immer auf dem Rahmen oder im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bleibt. Und wir stehen dann dazwischen und müssen diskutieren oder uns auch angreifen lassen. Das nur mal so zum Verständnis. Und ich glaube, wenn ich das richtig beobachtet habe, hat die Professionalität der Polizei in solchen Belangen sehr zugenommen. Und polizeiinterne Videos von Übergriffen werden natürlich nicht veröffentlicht. Das ist ja ganz klar. Andersrum ist es aber mehr. Nichtsdestoweniger müssen wir uns tatsächlich auch als Polizei an die Rechtmäßigkeit aller Maßnahmen halten. Das ist ja völlig selbstverständlich. Ein Grundsatz hierbei ist natürlich auch die Verhältnismäßigkeit. Also ich möchte da keinen Rechtsdiskurs draus machen. Viele Leute sagen, das war nicht verhältnismäßig. Es wäre natürlich schön, wenn ich gucke, was verhältnismäßig gewesen wäre in so einem Fall. Das ist aber ganz schwierig. Also so einen Rechtsdiskurs zu führen, weil es auch ein Stück weit unfair ist, weil wenn ich mir eine Meinung bilde und nicht Fachfrau, Fachmann bin, kann ich natürlich ganz schwer diskutieren und auch mit Fachleuten dort die Meinung austauschen. Ja, beziehungsweise Meinung austauschen kann ich ja, aber nicht das Wissen. Ja, diese Folge ist dann auch wieder überraschend lang geworden. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiter so fleißig diskutiert. Gerne können wir es auch so halten, dass wir auch bei solchen Sachen nochmal eine Sonderfolge machen oder eine Rückmeldungsfolge, um da auch noch andere Gesichtspunkte zu beleuchten. Jetzt waren ja nur Jennys und meine Gesichtspunkte, Ansatzpunkte hier zu hören. Und wie gesagt, Lob bauchpinselt, aber Hinweise und kritische Äußerungen helfen dabei, dass ich diesen Podcast noch verbessern kann. Deshalb gerne Rückmeldung unter info@mord-s-sache.de, auf Instagram unter Mordsache oder auf Twitter unter Mordsache. Auch auf Facebook bin ich unter Mord-s-sache mit diesem Podcast vertreten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis später. Euer Funker.